Kapitel 11. Urknall.
Das kam jetzt nicht ganz aus dem Nichts, sondern ich sag mal so über diese Monate dann schon, ja. Haben Sie das ja im Grunde auf sich zukommen sehen.
Interessanterweise genau nicht. Genau nicht. Ich war mit dem Lebensende meines Vaters konfrontiert und habe Gutes für den getan. Dass hier eine Nachfolgeperspektive absehbar war, hat mein Vater nie geäußert. Wir haben darüber nie gesprochen. Es war so eine Geschichte, die geschah. Die passierte einfach so. Und als dann er verstorben war, ja, da stellte sich die Frage, was macht man denn jetzt mit dieser Firma? Weil er hat ja da die Schulden wegen der Firma. Er hat da ein immaterielles Vermögen. Und wenn man damit vernünftig umgeht, dann wird es vielleicht sogar Vermögen, sodass die Schulden abgebaut werden können. Das war mein Thema im Sinne meiner Mutter. Denn meine Mutter sagte, ach ja, ist alles so schlimm, ich suche mir jetzt eine Arbeit. Worauf ich dann gesagt habe, Mutter, du hast in deinem Leben nicht gearbeitet. Und dann hat sie immer widersprochen und gesagt, doch, ich habe ja eine Hutmacherlehre gemacht. Putzmacherlehre, so hieß das. Hütemacherin war sie. Hat aber nach der Lehre geheiratet. Also war nie berufstätig in dem Sinne. Und ich habe dann nur gesagt, Mutter, du musst dir jetzt keine Arbeit suchen. Ich habe Nachmittagszeit. Ich guck da mal. Und mehr wollte ich auch nicht. So, dann bin ich fortan die nächsten Wochen und Monate 3-4 Mal die Woche nachmittags nach Düsseldorf gefahren. Da war das Büro. Und habe mit dem verbliebenen Gesellschafter geredet. Das wiederum war nicht so einfach, weil der ab spätestens 10, 11 Uhr vormittags total betrunken war. Es gab dann noch einen Ingenieur und eine Aushilfe. Das war die ganze Verwaltung. Und mein Vater hatte mir, das war eine der Motivationen, noch gesagt, eine Woche bevor er starb, guck mal, was da los ist, da fehlen 200.000 Mark auf dem Konto. Und mir hat keiner gesagt, wo das Geld ist. Und das Ende der Geschichte zu dem Zeitpunkt war dann relativ einfach. Dieser Anwalt, der mich da beriet, hat gesagt, du kannst jetzt nur noch volle Pulle mit einer ganz großen Kanone schießen. Du fährst dahin, morgen Nachmittag, legst dem 2 Schreiben vor. Das tat ich dann auch. In dem einen Schreiben stand, ich kündige hiermit das Arbeitsverhältnis fristlos mit sofortiger Wirkung. Und im anderen war eine Verständigung angeboten, also sie verzichten auf die Gesellschafterrechte übernehmen zu können. Also wie gesagt, der war ab morgens 10 Uhr spätestens blau. Fuhr auch biertrinkend in die Betriebe und der Kühlschrank im Betrieb musste auch immer voll sein, wenn er kam, damit er dann biergeschwängert zum Einkauf gehen konnte. So ein Vogel war das. Also ich habe ihm angeboten, entweder verträgst du dich jetzt mit mir unter meinen Bedingungen oder du kannst gegen die Kündigung klagen, aber bei deinem Lebenswandel kannst du gar nicht so alt werden, dass du damit erfolgreich bist. Ich habe gesagt, ich gebe ihm jetzt noch 2 Stunden Zeit, ich setze mich im Besprechungsraum. Und wenn die 2 Stunden rum sind, dann treffe ich die Entscheidung. Dann kündige ich ihnen den Job. Nach 2,5 Stunden kam er dann an und hat sich mit mir verständigt. Und ab da war er erstaunlicherweise, zumindest im normalen Arbeitsverhalten mir gegenüber, sehr konziliant. Also er hatte jetzt nicht alles verloren, sondern hatte ein Viertel der Geschäftsanteile behalten. Und war aber nicht mehr Geschäftsführer, sondern nur noch Finanzbuchhalter. Und über die Frage, wo die 200.000 Euro sind, haben wir nicht mehr geredet, weil mir das ja klar war, wo die sind. Und dann begann eine Geschichte, die ich allein aus sportlichem Ehrgeiz ja weiter stricken wollte. Diese beiden Situationen, die waren sozusagen der Urknall für meine Aktivitäten. Denn ich habe gesagt, ja gut, wenn es so ist, dass einer sich da durchsetzen muss, dann bin ich das. Und durch die Widerspenstigkeit derer, die noch da waren, wurde ich natürlich befeuert, mich doch zu engagieren, denn die anderen wollten das ja gar nicht, dass ich mich engagiere. Und dass ich da Geschäftsführer geworden bin, das hat auch nur, das war dadurch bedingt, dass der Betriebsleiter, der zu der Zeit, als mein Vater krank war, das wirklich ordentlich geführt hat. Also das war auch kein Intellektueller und der war auch nicht unbedingt mit Spezialtalenten ausgestattet, aber der kümmerte sich. Der wäre auch in so eine Kokette reingekrochen, wenn es Not am Mann gewesen wäre. Den Typ habe ich aus dem Urlaub zurückgeholt, als mein Vater verstarb. Der kam auch. Und kurze Zeit nach der Beerdigung habe ich gesagt, Sie sind der Einzige, der sich hier auskennt. Sie kennen die paar Betriebe, Sie kennen die Menschen, Sie kennen die Kunden. Sie müssen jetzt hier die Geschäftsführung übernehmen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie das tun, weil es ist ja auch Ihr Arbeitsplatz, den Sie dadurch erhalten. Worauf der mir dann sagte, ich kann mir das vorstellen, aber nur wenn Sie auch Geschäftsführer sind. Das war ein Zufallsprodukt, dass ich Geschäftsführer wurde. Nicht, weil ich das wollte. Ich musste, sonst hätte keiner das gemacht. Also, als ich am Anfang zu den Geschäftsfreunden meines Vaters gefahren bin, kurz nach seinem Tod, da kam ich als der Sohn des Geschäftsfreunds. Und ich bin da hingefahren mit viel Neugier und habe gesagt, ja, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hier hinkriegen, was mein Vater da eigentlich tun wollte und bla bla bla. Und dann haben mir diese Menschen zugehört als dem Sohn des Geschäftsfreundes. Und weil ich neugierig war und gesagt habe, was machen Sie eigentlich da unten mit der alten Flemmmaschine? Hat dann der Stahlwerksdirektor gesagt, da können wir uns gerne mal hinbegeben, ich zeige Ihnen die mal. Dann hat er mir die ganze Maschine erklärt, was ich toll fand, womit ich natürlich technisch völlig überfordert war. Und dann kam der Satz, so, jetzt habe ich Ihnen das alles erklärt, jetzt schicken Sie mal einen vorbei, der sich auskennt. Dann meint er, ein Fachingenieur. Aber ich habe dem 15 Jahre später gesagt, ich habe es Ihnen nie nachgetragen, aber manchmal hat es mich schon beleidigt. Ich habe mich dann engagiert, um was Neues zu lernen. Und dann haben Sie gesagt, eigentlich hast du gar keine Ahnung. Und vor Ort gab es in der Summe 14 Mitarbeiter. 14. Und die wiederum, das ist vielleicht wichtig in dem Moment, die kannte ich zwar nicht persönlich, außer die in Wetzlar, da kannte ich den einen oder anderen, weil die von Siegen gekommen waren. Wetzlar und Siegen ist nicht so weit weg. In Siegen hatte ich auch gearbeitet als Student. In Wetzlar gab es einen Geschäftsfreund, der war meinem Vater sehr verbunden, der war Einkaufschef. Aber der konnte mich nicht leiden, warum auch immer. Es gibt manchmal so Beißhemmungen wie bei Hunden. Der Köter kommt mit allen klar, aber Sie haben ja selber einen Hund, dann wissen Sie das. Aber da gibt es einen Hund, der darf nicht aus dem Haus, sonst wird sofort gebissen. So war das mit dem Einkäufer. Aber der hat mich erst mal gelassen. Der hat mich machen lassen, weil er nicht wusste, was passieren würde, wenn er gesagt hat, der Alte ist tot, jetzt machen wir Schluss, suchen uns einen anderen. In Bremen saß einer, der wirklich ein persönlicher Freund war, mit dem ich mich auch später sehr gut verstand. Das war so ein richtiger Mensch, ein klasse Typ. Da wusste ich, wenn du da hinfährst, kannst du mit dem reden, der hilft dir. Und in Salzgitter saß einer, das passte zu allem, was danach da passiert ist, zwei Wochen, drei Wochen vor dem Tod meines Vaters, er lag nur wenige Wochen zu Hause in so einem Krankenbett. Da sagte mein Vater mir, du, ich kriege morgen Besuch. Da kommt der aus Salzgitter. Ich sagte ganz offen, der kommt nicht, weil ich dem so wichtig bin, sondern der kriegt jeden Monat so und so viel Geld. Ich wusste, mein Vater und ich waren da gleich getaktet. Wir haben immer versucht, niemanden bestechen zu müssen und nicht in Puff zu gehen, weil das machte jeweils erpressbar. Dann hatten wir eine ganz ähnliche Haltung. So war die Situation seinerzeit. Diese drei Menschen hatte ich als Adressen. Und dann passierte zu Beginn Folgendes, was mich dann natürlich umso mehr angestachelt hat. Mein Mitgesellschafter, der Verbliebene, der alles übernehmen wollte, hat, als sie noch die Rechtsstreitigkeiten hatten, mir verbieten lassen, gerichtlich verbieten lassen, in die Betriebe zu gehen. Was habe ich gemacht? Ich bin aus Salzgitter gefahren, habe eine halbe Stunde vorher den Kameraden angerufen. Ich wusste ja, was der wollte. Und habe gesagt, wir werden jetzt ein Problem lösen. Ich bin gleich am Tor 1. Das Problem besteht darin, dass ich offiziell nicht rein darf, zumindest momentan, bald wieder, aber jetzt darf ich nicht rein. Der Vorteil, Sie dürfen raus, wir treffen uns beim Schinkenwirt. Bin wir essen gegangen. Das habe ich in Wetzlar gemacht, das habe ich in Bremen gemacht, das habe ich in Salzgitter gemacht, nach dem Spruch, und wenn der Prophet nicht zum Berg darf, dann kommt der Berg eben zum Propheten. Und das hat natürlich meinen sportlichen Ehrgeiz mehr als beflügelt. Da hatte ich so eine Schweinefreude dran, zu sagen, du kannst mir viel verbieten, aber ich finde den Weg, der diesen Tiger zahnlos macht. Und insofern hatte ich durch diese Verbote nochmal so einen Motivationsschub, aber nicht da mal Chef zu werden, sondern einfach mich durchzusetzen. Das war's. Ich wollte nie Chef werden.
Dann hat er viel für Sie getan.
Ja, kann man so stehen lassen. Das hat eine gewisse Grundironie, stimmt aber. Sah am Anfang so aus, wenn ich Feierabend hatte, vormittags, bin ich nach Bremen oder Salzgitter gefahren oder nach Wetzlar. 3 Stunden später war ich in der Regel da, habe dann den Nachmittag im Betrieb verbracht oder beim Kunden, bin abends wieder zu Hause gewesen, um 11 oder wann. Und das ging auch ganz gut, denn ich war ja nicht körperlich oder psychisch grenzbelastet mit meinem Job. Das hat einfach nur Spaß gemacht in der Schule. Und nach einem Jahr habe ich dann meinem Schulleiter gesagt, also Sie wissen ja, ich bin hier der Nachlassverwalter und ich muss mich da kümmern, weil ich kann die nicht alleine lassen und meine Mutter ist ja die Haupterbin. Ich möchte gerne einen Tag beurlaubt werden, ich benutze hier die Arbeitszeit. Das war natürlich genial, weil ich dann am Mittag des Tages, der vor dem freien Tag war, losfahren konnte und 24 Stunden später ist wieder zu Hause sein musste. Und 93, 94 habe ich mich für 2 Tage beurlauben lassen. Und irgendwann dann komplett. Ich hatte Kinder, die nicht 18 waren und damit hatte man das Recht als Beamter, sich beurlauben lassen zu können. Ich habe gesagt, dann lässt du jetzt beurlauben, arbeitest da und wenn es dir nicht mehr nötig ist, dann bist du wieder volle Pulle Lehrer. Thank you.